D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hat die Bombe Sprengkraft oder macht sie einfach nur... Wir sagen's euch. Heute Abend die Bombe, über die alle sprechen, ist in dem Fall ein Text. Über den Wissenschaftler und Psychologen Michal Koschinski. Ihr hattet ihn vielleicht auch in eurer Timeline. Ziemlich beängstigend, wenn man das so durchliest. Es geht um Big Data und um Meinungsmanipulation. Ein Programm, das mit Hilfe einer Analyse unsere Likes im Persönlichkeitsprofil rausspringt, erstellt und das dann wohl so erfolgreich ist und war, dass es unter anderem Trump zum Präsidenten geholfen hat und den Brexit-Befürwortern dem Brexit. Wir sagen euch, was da dran ist, Blindgänger oder nicht, heute Abend. Außerdem verlosen wir Karten für Sonntag, Live-Musik für euch. Und wir haben Spinnen in den Ecken. Die sollen da sitzen bleiben, nicht töten, sagt der Naturschutzbund. Da fragen wir uns, was ist eigentlich der Nutzen der Spinne in unseren vier Wänden? Pascal Fischer hat nur zwei Beine, ist heute Abend trotzdem mit dabei. Hast du Angst vor Spinnen?
Boah, Angst nicht, aber Ekel vor diesen Zombie-schwarzen Augen und diesen Haaren manchmal an den dicken Dingern.
Fies eigentlich, ne? Lange Beine und dann noch Haare dran. Wie bei uns, am Mikrofon ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Seit dem Tag, an dem Donald Trump angekündigt hat, sich aufs Präsidentenamt zu bewerben, da war es ein großer Sport, natürlich auch von uns, von den Medien zu erklären, warum er rein gar keine Chance hat. Nachdem er dann doch gewonnen hat, da ist es nun ein großer Sport zu erklären, wie konnte das eigentlich passieren. Eine im Moment sehr angesagte Erklärung, weil eben gut geteilt und viel geliked und leidenschaftlich kommentiert, ihr habt sicherlich mitbekommen, ist die Bombe. D-Radio Wissen Reporter Stefan Beuting, muss man so sagen, ne?
Genau, wir haben die Bombe jetzt auch direkt mal von unseren Technikern hier im Studio nachbauen lassen und wollen die jetzt zur Zündung bringen. Bitte geh in Deckung und drück mal einen Knopf kurz.
Oh, das war aber eigentlich eher ein Bömpchen, würde ich sagen, an dieser Sache. Es geht um den Wahlkampf von Donald Trump und um ziemlich viele sehr gefährliche Sachen. Wo fangen wir denn da an, um alles mal in Ordnung zu bringen?
Ja, wir fangen einfach mal an jetzt hier bei dem Artikel, ne, und machen das gerade so lange, dass man den versteht, wenn man ihn nicht gelesen hat, und so knapp, dass man jetzt nicht gelangweilt ist, wenn man ihn gelesen hat.
Es geht also um diesen Artikel von Michal Koschinski, beziehungsweise
Michal Koschinski, genau. Aber der kommt gleich, genau. Fangen wir mal an mit der Firma Cambridge Analytica. Die beschäftigt sich mit Datenmodellierung. Und deren Geschäftsmodell, kannst du dir so vorstellen, das ist sowas, die holen sich von Facebook und anderen Social-Media-Plattformen die Daten. Dazu zum Beispiel noch Daten, die du in so Apps freiwillig abgibst. Bei Trump war das die Wahlkampf-App America First. Mhm. Diese Daten, die erheben sie und analysieren sie und verbinden sie und machen daraus so eine Art Wahlkampfstrategie.
Was ist daran dann das Bombenhafte, um in dem Bild zu bleiben?
Ja, das Bombenhafte ist so eine Art Supertrick. In dem Fall die Technik, wie du mit ganz, ganz wenigen Likes herausfindest, wer du bist und was du genau magst.
Ist es so?
Es gibt Zweifel daran. Jens Scholz, Social Media Berater und Blogger, mit dem habe ich heute gesprochen, weil der so eine sehr, sehr schöne Antwort auf diesen Bombentext verfasst hat. Und der meint:
Weil ich glaube da nicht dran, dass es da eine neue Qualität gibt. Also das wird ja schon immer gemacht. Das ist ja nichts Neues.
Mhm. Aber passt jetzt nicht so richtig zu deinem Bombengeräusch, wa?
Nee. Piff hat das mehr gemacht, und diese Bombenmetapher, die kommt ja auch nicht von Cambridge Analytica, sondern von Michal Koschinski. Mhm. Der ist Experte für Psychometrik und der hat diese Technik eigentlich entwickelt, mit der du aus Social Media Daten diese Rückschlüsse auf die Persönlichkeiten dahinter ziehen kannst. Mhm. Und die wird eben jetzt von dieser Firma Cambridge Analytica kopiert und benutzt, zum Beispiel für die Brexit-Kampagne und für den Trump-Wahlkampf. Und Michal Koschinski ist die Hauptperson in dem Text. Der sitzt am Morgen nach der Wahl in seinem Hotelzimmer, hält die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, also ist kein Trump-Fan, und ärgert sich darüber, dass er den Leuten eben so ein mächtiges Tool in die Hand gegeben hat, ne? Und dass es jetzt eben diese Bombe gibt. Aber ich habe mal zwei Gründe zusammengetragen, die diese ganze Sache ein bisschen entschärfen könnten. Mhm. Fangen wir mal an. Erstens, die These, die der Artikel aufstellt, ist folgende: Social Media Profiling ist super ausgereift. Bald kannst du hier mit 10 Facebook-Likes eine Person super einschätzen. Mhm. So gut wie dein Arbeitskollege 70 Likes und 150 wärst du dann ungefähr bei den Eltern. Und wenn du ganz viele nimmst, weißt du mit diesen Likes sogar besser, wer du bist, als du selbst. Das steht im Text, ne? Ja. Das hört sich natürlich total nach Manipulationsmöglichkeit im ganz großen Stil an. Ne? Und da liegt es jetzt auf der Hand, dass man Angst davor hat, dass das in die Hände von Politstrippenziehern kommt. Aber ich habe das jetzt mal so ausprobiert. Dennis Horn hat das übrigens auch ausprobiert. Mhm. Da gibt es so ein Tool aus 6 Likes, was dabei rauskommt. Und bei Dennis Horn, ich kürze das mal ab, hat es nicht geklappt. Und bei mir ist rausgekommen, ich bin impulsiv und spontan, ne? Und introvertiert. Und das habe ich dann mal ganz kurz nochmal Kollegen gefragt, ob ich introvertiert bin.
Stimmt nicht, nein.
Nee. Und konservativ?
Stimmt nicht 100%.
Nein.
Nee. Und das Ding hält mich auch für weiblich.
Ja, okay. Du bist beides nicht. Also ich würde jetzt auch sagen, also weiblich sowieso nicht, merke ich auch. Du hattest aber noch einen zweiten Punkt erwähnt.
Genau, im Artikel geht es auch um Micro-Targeting oder Mikro-Targeting. Mhm. Also Beispiel, du likest eine Autofirma Jeep und 2 Outdoor-Marken und der Rückschluss ist dann, du bist konservativ und offen für liberale Waffengesetze und jetzt bekommst du maßgeschneiderten Content in Form eines Bildchens, in dem zum Beispiel so Vater und Sohn bei der Entenjagd, ne, schön im Sonnenuntergang, total romantisch. Klappt aber so nicht, sagt Jens Scholz.
Aus 2 Gründen. Erstens mal, der Aufwand ist riesig, den man dafür betreiben müsste. Also erstens mal, glaube ich, an der Stelle sind wir noch lange nicht. Zumindest nicht so, dass man wirklich den relevanten Größentreffer findet. Und zweitens, wir haben ja immer noch das Problem, dass ich die jetzt zu irgendwas natschen müsste. Nur dadurch, dass ich versuche, den zu spiegeln, heißt es ja noch lange nicht, dass er meiner Meinung wird in der Diskussion.
Also jemandem was erzählen ist das eine, mhm, und jemanden politisch wohin bewegen, das ist was ganz anderes. Ja. Ne? Und warum der Artikel so heftig geteilt worden ist, das liegt ja zum einen an dieser Bombenmetapher, mhm, und zum anderen an so einem extrem starken Narrativ. Ne? Also kennst du ja vielleicht Goethes Zauberlehrling oder Einstein, der, mhm, auch Pazifist war und dann die Loipe für die Atombombe gespurt hat quasi. Das ist eine klassische, tragische Heldengeschichte.
Ja. Genau, ja. Und das Schöne an so einer Geschichte ist ja, dass in dem Moment, wenn man der folgt, hinterfragt man ja gar nicht mehr, ist das wirklich eine Bombe, die der da erfunden hat?
Ja, genau. Es ist Trump gelungen, seine Wähler zu mobilisieren, kann man sagen am Ende. Und Hillary Clinton hat das eben nicht in dem Maße geschafft. Aber das ist irgendwie auch ganz normales politisches Geschäft. Und Trump hat mit seiner Strategie um 4 Uhr morgens Tweets so nach dem Muster, bau eine Mauer und lass sie auch von Mexiko bezahlen. Da hat er die ganze Zeit über so viel Lautstärke generiert, mhm, und war so Top-Thema, mhm, dass das eigentlich der entscheidende Punkt war. Ne? Gar nicht jetzt dieses feinsinnige Zeug.
Ja. Bringen wir es nochmal auf den Punkt an der, mhm, Stelle. Deine Haltung ist viel Lärm um nichts.
Es sieht so aus, man muss sich mal fragen, wem das was bringt. Ne? Stichwort strategisches Marketing, also die Brexit-Abstimmung und die Wahl in den USA sind rum und in Europa stehen jetzt ein paar Wahlen an. Und dieser, mhm, Text, ne, mit dieser Bombenmetapher und dieses starke Narrativ, tragischer Held, magisches Tool, ne, was sich gegen seinen Erfinder richtet und die Welt in den Abgrund reißt, das ist aus Sicht der Firma natürlich super.
Mhm. Das stimmt natürlich, aber das Schöne an so einer Geschichte ist ja, wenn man sich die Folgen gar nicht mehr richtig hinterfragt und wenn man einfach nur von der Bombe ausgeht, auch wenn die Bombe dann einfach nur ein leises Pfürzchen ist. Eine Haltung und eine Meinung von Stefan Beuting aus unserem Team zu dem Artikel, der gerade sehr heiß diskutiert wird. Es geht um Cambridge Analytica. Lest nach im Netz.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ihr braucht Kohle für ein paar Geschenke. Klar ist Weihnachten. Wir haben da eine Geschäftsidee. Zumindest eine, die für kurze Zeit funktionieren kann. Macht doch einfach mal eine schöne Fake-Botschaft auf. Am besten Botschaft von den USA, am besten auch in Ghana. Und dann gebt ihr schön Papiere aus und lasst euch es ordentlich honorieren. Das ist tatsächlich passiert. In Ghana ist eine Pseudobotschaft aufgeflogen in der Hauptstadt Accra. Pascal, wie sah dieses Ding aus?
Ja, erstmal ganz imposant, ne? Auf dem Dach eine US-Flagge, drin ein Foto von Präsident Obama. 3 Tage pro Woche war dann alles offen. Natürlich nur für die, die hochoffiziell einen Termin ausgemacht hatten vorher. Das Botschaftspersonal sprach sogar Englisch. Aber wer genau hinhörte, der hat vielleicht einen türkischen Akzent bemerkt. Denn das war alles ein kriminelles Netzwerk aus Ghana und der Türkei. Naja, wenn man dann noch näher hingeguckt hat, hat man vielleicht auch gesehen, das Gebäude war eher baufällig. Das ist natürlich dann etwas skurril, denn US-Botschaften sind meist sehr gut gesichert.
Auf jeden Fall, aber ziemlich skurril erscheint die ganze Kiste. Wie lange lief's gut?
10 Jahre.
Oh.
Ja, ja, aber auch wohl nur, weil korrupte Beamte bestochen worden sind. Die haben dann extra weggeschaut. In der Fake-Botschaft gab es dann zum Beispiel eine gefälschte Geburtsurkunde für 6.000 Dollar. Visa für den Schengen-Raum, Indien oder auch Südafrika haben die echten Behörden dann auch noch gefunden dort. Wo die herkommen, wo die geklaut worden sind und wie viele damit wo eingereist sind, das ist noch völlig unklar. Und die US-Behörden haben dann irgendwann einen Tipp bekommen und dann war Schluss damit.
Bleiben wir in der kriminellen Ecke. US-Botschaft fälschen, die Idee ist jetzt erstmal durch. Gibt es noch andere Länder?
Ja, Niederlande geht auch nicht mehr. Eine Fake-Botschaft der Niederlande dort ist nämlich auch aufgeflogen im Zuge der Ermittlungen.
Also müssen wir leider sagen, müssen wir lassen. 10 Jahre lang gab es in Ghana, in der Hauptstadt Accra, eine amerikanische Botschaft. Die Mitarbeiter, die verkauften teure US-Visa-Papiere und Ausweise. Das Problem, alle Dokumente gefälscht und das Ding in Ghana jetzt zu.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute 10:30 am Montag, heute ging's los. Morgen, da will sich Angela Merkel zum 9. Mal zur Parteivorsitzenden dann wählen lassen. Mittwoch ist dann alles wieder vorbei. Der CDU-Parteitag in Essen, eine kleine Gruppe, die bei Facebook und bei Twitter sehr aktiv ist, die möchte die CDU in diesen Tagen wieder mit ursprünglichen Kernwerten versehen, im Geiste von Konrad Adenauer, dem ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und diese Gruppe, die nennt sich Konrads Erben. Die wollen zum Beispiel den Asylzuzug begrenzen. Die echten Erben von Konrad Adenauer, die gibt's ja auch noch, die sehen das ein bisschen anders. Die regen sich über diese Gruppe auf. Was da los ist mit den echten Erben und den Erben im Geiste, sprechen wir drüber mit Moritz Köpper, der beide Seiten für die Radio Wissen getroffen hat. Grüß dich.
Hallo.
Wer sind Konrads Erben?
Nun, Konrads Erben, so nennt sich eine Gruppe von etwa einigen 100 Altstipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das ist ja die CDU-nahe Stiftung, die ja vor allem Studierende am Ende fördert, während des Studiums da auch Ausbildung anbietet. Und die haben sich 2015 im Herbst, die treffen sich so Alumni-mäßig immer mal wieder. Und da sind sie schon mal zu sprechen gekommen auf eben diese sogenannte Flüchtlingspolitik, die sie vor allem mit der Bundeskanzlerin, eben mit Angela Merkel verbinden. Und die sind damit überhaupt nicht einverstanden. Stichwort Grenzöffnung, Stichwort Flüchtlingsfrage etc. Und sie wollten, dass da etwas passiert. Und nach einem Jahr ist immer noch nichts passiert. Und in diesem Jahr haben sie sich dann wieder getroffen, immer so im Herbst, und haben dann gesagt, wir müssen etwas machen und haben gesagt, ja, dann schreiben wir doch mal ein paar Thesen auf und nennen uns Konrads Erben sozusagen als ja Fortführende des Altkanzlers, als Konrad Adenauer, weil in dessen Geiste wollen sie am Ende auftreten. Und du hast es ja auch gesagt, sie haben da so ein paar Forderungen.
Und die begründen das alle sozusagen, indem sie sagen, okay, das, was wir fordern, das wissen wir, das hätte Konrad Adenauer genauso gemacht.
Genau, so sehen sie es zumindest. Sie haben auch ein sogenanntes Rhöndorfer Manifest, das war damals der Wohnort von Konrad Adenauer, da steht ja auch immer noch das Konrad-Adenauer-Haus, aufgeschrieben, nennen sich selber Interessengemeinschaft Konrads Erben, ne, und im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung und argumentieren da auch sozusagen im Sinne, im Erbe des Altkanzlers. Vermeintlich, muss man allerdings wahrscheinlich sagen. Sie schreiben da so Sachen wie, ja, wir wollen eine europäisch-deutsche Leitkultur, sie haben die innere Sicherheit, sprechen sie an die Rolle Deutschlands in Europa. Also sehr, sehr konservativ Punkte am Ende. Und Bernd Samland, das ist einer, ein Kölner Unternehmer, der bringt das so auf den Punkt.
Wir sehen in vielen Fällen durch die Politik von Angela Merkel die Werte von Konrad Adenauer, die wir auch im Rahmen der Konrad-Adenauer-Stiftung vermittelt bekommen haben, gefährdet. Wenn man den rechtstheoretischen Satz, das Asylrecht hat keine Obergrenze, was rechtstheoretisch stimmen mag, aber zur politischen Maxime erhebt, ist das eigentlich eines Konrad Adenauers nicht würdig.
Also Bernd Samland sagt, das ist die CSU-Forderung, er will de facto sozusagen eine Obergrenze bei den Flüchtlingen.
Was sagen denn jetzt, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, dass Sie nicht so wahnsinnig begeistert sind von dem ganzen Zeug. Was sagen denn eigentlich jetzt die echten Erben von Konrad Adenauer?
Naja, ich habe Konrad Adenauer, der heißt auch so, das ist ein ehemaliger Notar aus Köln, der lebt auch noch in Köln, ist hier sehr engagiert getroffen. Adenauer selber, also der Altkanzler, der hatte ja über 20 Enkel und das ist sozusagen der erste Enkel, der dann auch seinen Namen tragen darf. Den habe ich getroffen und der ist ehrlicherweise überhaupt nicht damit einverstanden. Also das Stichwort Obergrenze fiel ja gerade diese Forderung. Der sagt zum Beispiel, naja, wie soll das denn gehen? Also er sei selber auch sehr konservativ, allerdings Asyl, Das Asylrecht, das ließe sich gar nicht begrenzen. Mitleid lässt sich nicht begrenzen. Und auch zur Rolle von Angela Merkel. Er sagt ganz eindeutig, Merkels Politik würde nicht konträr zu der seines Großvaters laufen. Das ist sozusagen seine Meinung. Merkel müsse ja auch Koalitionen schließen. Er sei bei allem nicht bei allem einverstanden. Stichwort Energiewende und auch andere Punkte hat er da genannt. Aber im Grundsatz sieht er keinen Widerspruch und nennt diese Gruppe dann eher oder bezeichnet deren Kurs dann auch eher anders.
Ich halte das etwas für eine Trittbrettfahrerei. Ich finde es immer schön, wenn man einen Großvater als Vorbild nimmt und ihn erwähnt und seinen Namen gebraucht. Aber hier in allen Ehren, man will mit dem Namen eben aufstehen, regen und sagen, wir sind die Basis, wir sind die wahren nur Erben. Aber so viele harte Worte, wie die da geschrieben haben, hätte man so nie gebraucht.
Also das sagt Konrad Adenauer, der Enkel, und das ist dann auch ziemlich eindeutig.
Was ist deine Einschätzung, diese Erben, also diese Erben im Geiste, Konrads Erben, haben die Erfolg mit dem, was sie machen? Hat sich Kanzlerin Merkel schon gemeldet dazu?
Na, sie musste sich dazu melden. Es gab in der vergangenen Woche, die CDU hat viele Regionalkonferenzen gemacht, das heißt wirklich vor Ort, aber eben auch eine digital, und da hat sich einer dieser Konrads Erben, ein Professor aus dem Rhein-Main-Gebiet sozusagen zugeschaltet und hat da sein Anliegen vorgebracht, und Merkel hat da auch gesagt, sie höre das, sie sehe das, sie wisse das, um diese Bedenken. Dieser Mann, dieser Professor hat da geschildert, er hätte 4 Kinder und er hätte zum ersten Mal richtig Angst um diese Kinder. Und Merkel hat gesagt, dass sie das durchaus ernst nehme, aufnehme. Allerdings CDU-Mitglieder sind die meisten von diesen Konrads Erben nicht. Auch Bernd Samland, dieser Gründer und Sprecher sozusagen, der ist halt nach über 35 Jahren aus der CDU ausgetreten. Das heißt also, den Hebel innerhalb dieser Partei haben sie nicht mehr. Sie überlegen jetzt, einen eigenen Verein oder irgendeine Art Rechtsform zu finden. Allerdings, und das wäre dann schon noch ganz spannend, nachdem Konrad Adenauer, der Enkel, sich so klar positioniert hat, müssten die, glaube ich, bei der Suche nach dem Namen für diesen Verein oder was dann nochmal losziehen und einen neuen Namen vielleicht finden, weil so eindeutig wie dieser Widerspruch ist, lässt sich das, glaube ich, nicht durchziehen.
Eine konservative Gruppe in und um die CDU übt Kritik an der Politik von Angela Merkel. Sie nennt sich Konrads Erben, wollen den Geist von Konrad Adenauer wieder in die Politik einführen. Das sehen die richtigen Erben Adenauers aber sehr kritisch.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir reden über North Dakota in den Staaten, das Mecklenburg-Vorpommern Amerikas. Weites, leeres Land, Wiesen, dünn besiedelt alles, viel Ursprüngliches. Dort lebten einst die Dakota-Indianer, deren Nachfahren bis heute dort zu Hause sind und die keine Lust auf eine Ölpipeline in ihrer Natur haben. Sie durften jetzt feiern, das haben sie so gemacht. Bau der Ölpipeline in North Dakota, er wurde gestoppt. Ob das auch unter Donald Trump weiter hält, klären wir mit unserem Korrespondenten in den Staaten, mit Thilo Kössler, mit dem ich jetzt live spreche. Guten Abend.
Guten Abend, Thilo.
Welche Argumente hatten denn die Demonstranten, fangen wir da mal an, gegen die Pipeline?
Die Indianer vom Stamm der Sioux, die in dem Reservat Standing Rock leben, die sagen, obwohl diese Pipeline gar nicht direkt durch das Reservat führt, sondern nur angrenzt, wird unser Trinkwasser gefährdet. Das sind Trinkwasserreservoirs, die in diesen unendlichen Weiten dieses Prärielandes natürlich für ihre Lebensgrundlage sorgen. Und sie sagen, sie sehen alte Gebietsverträge verletzt und sie fürchten um die Gräber ihrer Vorfahren, die zerstört werden könnten. Also es gibt auch ganz klare kulturelle Aspekte. Sie sagen, das ist geheiligtes Land und das darf nicht angetastet werden.
Wie kam es jetzt zu diesem Baustopp, zu dieser Entscheidung?
Ja, dieser Entscheidung ging ein langer Streit voraus. Es gibt seit August massive Proteste, die sich jetzt über Monate aufgebaut haben. In dem Camp haben zum Schluss fast 5000 Menschen gelebt. Sehr viele Indianer aus mittlerweile allen Landesteilen. Man spricht bereits von der größten Stammesversammlung seit 100 Jahren. Aber eben auch viele Sympathisanten und Umweltaktivisten. Vor einigen Tagen hat es dann schwere Auseinandersetzungen gegeben. Die Lage drohte zu eskalieren. Die Nationalgarde hat Wasserwerfer eingesetzt bei eisigen Temperaturen. Das war ein wenig freundlicher Akt. Es gab parallel dazu mehrere Gerichtsverfahren. Und dann hat sich Präsident Obama eingeschaltet mittels eines Interviews. Er hat vorgeschlagen, man sollte ein Verfahren finden, das die Rechte und Befürchtungen der indigenen Bevölkerung achtet, wie er sagte. Und er plädierte für die Verlegung des fraglichen Bauabschnittes. Und so hat jetzt heute auch tatsächlich das United States Army Corps of Engineers, das über diese Genehmigung entscheidet, tatsächlich entschieden. Die Pipeline wird vorerst nicht weitergebaut. Es werden alternativen Routen geprüft.
Diese alternativen Routen, also die werden trotzdem gebaut, also nicht durch dieses Reservoir, oder wird da irgendwie, weil Donald Trump ja auch angeblich Anteile an den Baufirmen hat, dann doch wieder alles über den Haufen geworfen und die Pipeline geht mittendurch?
Fangen wir mal bei der Pipeline ein. Diese Pipeline soll Öl aus Fracking-Bohrstellen im Norden Dakotas durch etliche Bundesstaaten bis hinunter nach Illinois führen und soll täglich 450.000 Barrel Rohöl befördern. Das ist eine Pipeline, die jetzt schon zu 92% fertiggestellt ist. Sie wird da irgendwann mal 1.900 Kilometer lang sein. Und es fehlt eben nur noch dieses letzte Stück unter dem Lake Ohio. Das ist eine Alternative, diese Pipeline, zu den vielen LKWs, die das Öl derzeit auf den normalen Verkehrsstraßen transportieren. Das hat also auch Sicherheitsaspekte, das muss man sagen. Ja, und jetzt die Frage, Donald Trump, ja, angeblich hat er tatsächlich sehr viel Geld investiert in die Baufirma Energy Transfer Partners in Texas und in die Firma Philips, die 25% der Anteile an dieser Röhre hält. Ob Trump selbst jetzt noch Anteile an Energy Transfer Partners hält, das weiß niemand so genau. In seinem Umfeld hieß es, er habe seine Anteile verkauft. Aber wo seine Sympathien liegen, das ist damit bereits deutlich geworden. Sicherlich auf Seiten des Geschäftes und sicherlich nicht auf Seiten der indigenen Bevölkerung. Mhm. Das kann man jetzt schon sagen.
Es ist vorerst mal ein Etappensieg für tausende Umweltschützer, muss man auch festhalten. Für die umkämpfte Ölpipeline in North Dakota soll nach alternativen Routen gesucht werden. Informationen waren das von unserem Korrespondenten in den Staaten, von Thilo Kössler. Und einer hat sich auch zu Wort gemeldet, der Schauspieler Mark Ruffalo. Kennt ihr vielleicht Iron Man 3 oder Shutter Island? Er hat das Ganze auch begrüßt.
Congratulations to all our relatives at Standing Rock and all the beautiful people who fought to make this happen. Now, let's move forward. And let's use the indigenous people to be our leaders to show us how we live and in relationship to the earth in a way that doesn't harm our mother.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Italien hat gewählt. Mit hoher Wahlbeteiligung und eindeutigem Ergebnis Nein zu den Reformplänen von noch Ministerpräsident Matteo Renzi. Ihr habt es mitbekommen, der hat darauf angekündigt, dass er zurücktreten wird. Unser Außenminister Frank-Walter Steinmeier fragt sich deshalb heute,
wie es jetzt in Italien weitergeht. Das muss in Rom, muss in Italien entschieden werden. Keine ganz einfache Situation.
Wie löst Italien diese Situation? Sprechen wir drüber mit unserem Korrespondenten in Rom, Jan-Christoph Kitzler. Guten Abend.
Hallo.
Jan-Christoph, Renzi hatte ja seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er möchte ihn gerne beim Präsidenten, so ist es, formal einreichen. Hat er das Papier schon abgegeben und darf er aufhören?
Er hat noch eine letzte Kabinettssitzung gemacht, also eine Sitzung seiner Regierung, die ist gerade zu Ende gegangen und jetzt macht er sich gerade auf den Weg auf den Quirinalshügel in Rom. Das ist der Sitz des Staatspräsidenten. Da wird er dann offiziell seinen Rücktritt einreichen. Die beiden haben sich heute Mittag schon mal getroffen. Das war ein eher geheimes Treffen. Da ist auch gar nichts rausgesickert. Also die beiden haben sich schon mal unterhalten. Und das ist jetzt sozusagen der offizielle Akt. Matteo Renzi reicht seinen Rücktritt ein. Und der Staatspräsident muss ihn dann in irgendeiner Form annehmen und muss darauf reagieren.
Wie kann er denn reagieren? Gehen wir mal die Möglichkeiten durch.
Also er könnte ganz gemein sein und sagen, ich nehme den Rücktritt nicht an, du bleibst im Amt. Das wäre gemein, weil Renzi ziemlich deutlich gesagt hat, er will sozusagen nicht weitermachen. Er betrachtet seine Regierungszeit in dieser Legislaturperiode zumindest für beendet. Mhm. Das Zweite ist, er muss halt jetzt sozusagen mit allen Parteien, die im Parlament sitzen, Beratungen durchführen. Das wird jetzt schon diese Woche vielleicht passieren. Spätestens nächste Woche läuft das. Da werden die alle vorgeladen und müssen sich äußern, was denn sie für Favoriten haben. Wer könnte die Regierung leiten? Wer könnte eine Mehrheit haben? Wer wird unterstützt und wer nicht? Das wird dann ausgeschangelt sozusagen und dann könnte es eine Übergangsregierung geben, möglicherweise gar kein Parteipolitiker, sondern einer, der über den Parteien steht. Ein Name, der immer wieder fällt, ist Piercarlo Padoan. Das ist der Wirtschafts- und Finanzminister, ziemlich mächtig im Renzi-Kabinett, aber eben kein Parteigänger, einer, der unabhängig ist und einer, dem man zutraut, Italien in den nächsten Monaten durch die Krise zu steuern. Dritte Variante, ganz kurz noch, wenn alles scheitert, wenn es keine Mehrheit für niemanden gibt, wenn das Parlament keinen unterstützt, dann müsste der Staatspräsident die Kammern auflösen, dann müsste er Neuwahlen ansetzen, die gäbe es dann wahrscheinlich in 2-3 Monaten.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann siehst du das zweite Szenario, das du beschrieben hast, dass man eine Person findet, die über den Parteien steht, als realistisch. Wie sieht denn dann so eine Regierung aus, beziehungsweise was passiert denn dann politisch in Italien?
Naja, das ist sicher keine Regierung, die große Autorität hat. Die muss sozusagen vom Goodwill des Parlaments abhängen. Das ist auch keine Regierung, die große Visionen entwickelt, wie es mit Italien jetzt weitergeht. Sondern die Aufgabe dieser Regierung wird sein, Italien durch den Rest dieser Legislaturperiode zu schaukeln, bis dann wahrscheinlich Anfang 2018 wieder gewählt werden muss. Diese Regierung muss auch reagieren auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Italien drohen. Zum Beispiel, wenn Haushaltslöcher sich auftun, weil die Kosten für die Neuverschuldung, für die Staatsanleihen hoch schnell schnellen, dann kostet das gleich wahnsinnig viel, wenn die auch nur in geringen Prozentpunktzahlen steigen, weil Italien eben so viele Schulden hat. Also dann müssen vielleicht Notfallmaßnahmen getroffen werden, lauter unbequeme Sachen, die man auch aus den Parteien eher einer Expertenregierung zutraut, dann macht man sich nicht die Finger schmutzig sozusagen.
Was merken denn die Italiener jetzt von diesem Ergebnis? Also du auch von diesem Szenario, das du gerade beschrieben hast, was kommt da konkret auf die zu? Wo merken die irgendwie Einschnitte?
Also Einschnitte, soweit ist es noch nicht gekommen. Jetzt muss man erstmal sehen, wie die Finanzmärkte reagieren. Heute waren die relativ entspannt, muss man sagen. Aber wenn natürlich dann diese Zinsaufschläge für italienische Staatsanleihen, wenn die richtig hochgehen, dann wird es echt brenzlig. Dann steht zum Beispiel auch die Rettung italienischer Krisenbanken in Gefahr. Da gibt es Investoren aus dem Ausland, aus Katar, die haben Geld zugesagt. Die wollen zum Beispiel bei Monte dei Paschi di Siena eine Kapitalerhöhung mitmachen und sagen, wir schießen da viel Geld zu. Aber nur, wenn die Lage politisch stabil ist und wenn das nicht passiert. Und wenn so eine Bank dann wirklich pleite geht, dann sind 100.000, 150.000 Kleinanleger auf einmal dann dabei und müssen bezahlen. Das könnte eine Welle verursachen, die dann über ganz Europa schwappt. Folgen, die kann man auch gar nicht absehen.
Renzi ist mit seiner Regierung jetzt am Ende. Das haben wir mitbekommen. Aber welches Schicksal hat er denn jetzt?
Gute Frage. Mittwoch ist die Präsidiumssitzung seiner Partei. Er ist ja Chef des Partito Democratico, also so eine Art sozialdemokratische Partei in Italien. Da wird sich möglicherweise entscheiden, ob er auch dieses Amt behält oder nicht. Dann ist auch die Frage, wenn er dieses Amt behalten will und nicht zurücktritt, auch von diesem Amt, ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass er wieder antritt bei der nächsten Wahl, dass er sich wieder stellt, dass er wieder in den Wahlkampf zieht. Ich glaube, Matteo Renzi hat eigentlich noch einiges vor, aber natürlich war diese Niederlage ziemlich empfindlich. Das war ziemlich deutlich, davon muss er sich erstmal erholen und deswegen würden auch ihm Neuwahlen jetzt überhaupt nichts nützen, es sei denn, er hat den heimlichen Plan gefasst, sich ganz aus der Politik zurückzuziehen, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Mit nur 39 Jahren wurde er der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte Italiens. Heute reicht er vermutlich beim Staatspräsidenten seinen Rücktritt als Regierungschef ein, Matteo Renzi. Wie es in Italien weitergeht, darüber habe ich mit unserem Korrespondenten, mit Jan-Christoph Kitzler, gesprochen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Abseilen, rumkrabbeln, ihre Beute fies einwickeln, spinnen. Tiere mit ziemlich wenig Sympathiepunkten, wenn wir mal ehrlich sind. Nicht beseitigen, raus ins Kalte schmeißen, das hat die Spinne nicht verdient. Das ist spinnenunwürdig, sagt der Naturschutzbund heute und appelliert daran, die Spinne in Ruhe in unserem Zimmer zu lassen. Außerdem setzen wir sie ins Freie, ins Kalte, dann kommen sie sowieso schon wieder zurückgekrabbelt. Also face the fact, die Spinne, unsere neue nützliche Mitbewohnerin diesen Winter, wenn es nach dem Nabu geht. Ja. Sprechen wir über die Spinne mit Julian Heiermann vom Naturschutzbund. Geht es der Spinne denn wirklich so schlecht, dass sie ja unbedingt in unserem Zimmer bleiben sollte?
Naja, das sind jetzt keine gefährdeten Arten, die wir bei uns zu Hause haben. Das sind eigentlich von Natur aus Arten, die in Höhlen vorkommen, die unsere Räume natürlich dankenswerterweise dann auch annehmen, weil die auch so ein bisschen höhlenartig aussehen. Ne, das sind jetzt keine Freilandarten, die wir bei uns in den Räumen haben. Das ist die Zitterspinne und auch die Hauswinkelspinne. Da sieht man es schon im Namen, Hauswinkelspinne oder auch Kellerspinne genannt.
Wie sehen die aus, die Zitterspinne? Klingt ja schon mal fies.
Die Zitterspinne ist so eine ganz filigrane Spinne, die meistens oben in irgendeinem Winkel von der Decke sitzt. Schauen Sie mal nach, vielleicht haben Sie so eine gerade im Studio. Und da meistens über Wochen, Monate einfach nur in einem losen Gespinst abhängt, so als Spinne, und sich quasi fast gar nicht irgendwie groß bewegt.
Okay.
Na, und die wartet dann auf eine Fliege, auf eine Mücke, die sich dann mal verfängt und die wird dann gefressen.
Also müssen wir Angst vor der haben? Kann die uns gefährlich sein?
Nein, überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Also die ist überhaupt nicht giftig. Es gibt bei uns in Mitteleuropa eigentlich keine Spinne, die wirklich giftig ist. Also es gibt da die Wasserspinne, die kann schmerzhaft zubeißen. Oder auch der Dornfinger, die sind aber auch nicht giftiger als Wespenstiche. Und die Hauswinkelspinne, das ist eine Spinne, die ist viel aktiver. Das ist so eine kleine Jagdspinne, die auch schon mal abends, wenn man ganz gemütlich vorm Fernseher sitzt, so zwischen Couch und Fernseher, da mal durchsausen kann. Da kann man dann richtig einen Schreck kriegen. Die sieht auch so ein bisschen aus wie eine kleine Vogelspinne. Aber auch total ungefährlich.
Also halte ich mal fest, die Hauswinkelspinne ist so ein bisschen die geselligere und die Zitterspinne, die hängt so ein bisschen ab in der Ecke. Was brauchen die denn? Also was brauchen die über spezielle Nahrung von uns oder wie soll die Temperatur im Raum eingestellt sein?
Die haben überhaupt keine Ansprüche. Also meistens findet man die im Keller, weil da ist viel Gerümpel, da saugt man auch nicht so häufig. Denen reicht ab und zu mal eine Kellerassel, die sich da verirrt hat. Oder auch das eine oder andere Insekt, die sind sehr, haben also keine hohen Ansprüche. Und wir vom NABU appellieren tatsächlich so ein bisschen daran zu denken, dass das auch Mitgeschöpfe sind und nicht jede Spinne muss man gleich einsaugen. Mhm. Und wenn man sie vielleicht raussetzt, dann vielleicht in der wärmeren Jahreszeit und jetzt nicht, wenn es draußen so kalt ist.
Sie sagen, es bringt gar nichts, wenn man sie jetzt nach draußen bringt, weil die kommen zwangsläufig zurück oder wie ist es?
Es kommt immer auf die Entfernung drauf an und wenn es draußen richtig frostig ist, dann kann es auch sein, dass die Spinnen das auch nicht überleben. Also sie sind sehr hart im Nehmen. Draußen die richtig taffen Spinnen, die draußen jetzt überwintern, die lassen sich quasi auch einfrieren, denen macht das nichts. Aber es kann durchaus sein, wenn so eine Spinne die Zimmertemperatur gewohnt ist von klein auf an und wenn man die dann quasi so einen Kälteschock nach draußen bringt, dass das für die Spinne vielleicht dann böse ausgeht. Mhm. Ja.
Herr Heyermann, kann man das denn vielleicht irgendwie so arrangieren, dass jeder seinen Fleck hat im Zimmer? Also auch wenn man so ein bisschen Respekt hat vor Spinnen, dass sie nicht zwangsläufig über Sofa läuft und dass man sagt, so, du bleibst jetzt hier. Also kann man so eine Kuschelecke für eine Spinne einrichten und wenn ja, wie muss sie aussehen?
Naja, Spinnen dressieren, das wird ein bisschen schwierig. Also Spinnenflüsterer sind mir nicht bekannt. Also wir appellieren tatsächlich so ein bisschen mit denen zu leben. Es kann natürlich sein, dass sie sich munter vermehren und dass man anfangs vielleicht in einer Ecke so eine Zitterspinne hat und irgendwann nach, also die vermehren sich nicht schnell, das dauert ein bisschen, irgendwann in jeder Ecke eine Zimmerspinne. Und ich persönlich würde sagen, es ist durchaus angemessen, dass man so eine Spinne ab und zu auch mal nach draußen setzt, dann aber in einer wärmeren Jahreszeit, ruhig ein bisschen weit, weit weg, damit die den nicht direkt wieder dann zurückfindet.
Geht sie denn freiwillig wenigstens?
Nö. Nö, ja warum? Bei uns ist doch muckelig warm.
Ja, wenn es draußen wärmer wird, irgendwie nächsten Sommer, können sie dann wieder abhauen.
Na, es kommt drauf an. Also wenn man natürlich längere Zeit Fenster auf hat oder die Balkontüre, dann kann es auch sein, dass die eine oder andere Spinne dann noch freiwillig dann rausgeht. Man darf das auch nicht mit den Spinnenarten verwechseln, die man jetzt vielleicht mit dem Kaminholz reinbringt oder mit irgendwelchen Tannenzweigen, die man als Weihnachtsdeko draußen gesammelt hat. Da können tatsächlich auch Spinnen reingebracht werden, die aktiv gar nicht unsere Nähe suchen, die dann bei uns dann auch wieder aktiv werden in den Räumen und die haben dann auch tatsächlich keine längere Überlebenschance, weil die gar nicht da adaptiert sind an unsere Bedingungen.
Muss man denn Angst haben? Es gibt ja auch immer wieder Geschichten, dass Spinnen zum Beispiel die Eier in der Nase oder irgendwo ablegen. Muss man davor Angst haben, sagen Sie mal?
In unseren Gefilden nein. In den Tropen sieht das ganz anders aus. Da gibt es ganz fiese Schmarotzer bei den Spinnen.
Aber die normalen Spinnen, die legen Eier in unsere Nase, ja, nein?
Nein. Das sind andere Sachen, die sie da finden in ihrer Nase. Keine Spinneier. Und teilweise, die sind ja auch nützlich. Also in unseren Räumen ab und zu mal eine Stechmücke, die sie da im Sommer fangen. Oder eine lästige Fliege. Draußen im Ökosystem ganz wichtiges Bindeglied im Nahrungsnetz. Nach dem Sommer ist vor dem Sommer. Und das Frühjahr ist nicht mehr fern. Demnächst gibt es wieder Mücken bei uns.
Deswegen lasst die Spinne zu Hause in eurer Wohnung sitzen, rät der Naturschutzbund heute. Über den richtigen Umgang mit Spinnen habe ich mit Julian Heyermann vom NABU gesprochen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das Friedensforschungsinstitut SIPRI zählt regelmäßig nach, wie viele Waffen und militärische Dienstleistungen in so einem Jahr verkauft werden. Wobei militärische Dienstleistung alles von Aufklärung bis zu Zerstörung sein kann. Heute gab es die News aus Stockholm. Dort sitzt SIPRI. Die Waffenverkäufe und Dienstleistungen, die gehen weltweit zurück. Juhu erstmal. In Europa aber nehmen sie zu und haben sie zugenommen. Möp. Wir fragen uns deshalb, wer verdient da eigentlich wie viel Geld? Und ist Büchsenbauen lukrativer als Autos zusammenschrauben? Pascal, du hast ein bisschen recherchiert. Fangen wir mal an, wie groß denn die Waffenindustrie bei uns in Deutschland ist.
Ja, hierzulande sind das ungefähr 220 Unternehmen. Lange Zeit ist diese Branche auch geschrumpft. Mittlerweile wächst sie wieder. Da gibt es jetzt über 300.000 Beschäftigte. Und die machen ganz gutes Geld, nämlich überdurchschnittliche 61.000 Euro pro Jahr. Die produzieren dann Waren oder auch eben Dienstleistungen um die 30 Milliarden Euro wert, sind die jährlich. Mhm. Das sind jetzt neuere Schätzungen. Die erste Erhebung, die gab es erst 2012 vom WIFOR-Institut aus Darmstadt. Ganz einfach deshalb, weil es eine unglaublich komplexe Materie ist. Wer ist jetzt die Firma? Wer sind alle die Zulieferer? Ab wann hörst du auf, die als militärisch zu zählen? Da kam man damals auf 23 Milliarden produzierter Waren. Zum Vergleich, der Umsatz der Baubranche hierzulande, der liegt bei 100 Milliarden und 770.000 beschäftigt.
Ist also dann nochmal deutlich mehr, aber trotzdem auch mal diese Zahl 30 Milliarden Euro Geld, das da irgendwie drin steckt, ist schon ordentlich. Wie groß sind die Exporte der Deutschen ins Ausland?
Ja, ganz ordentlich. Deutschland war im vergangenen Jahr hinter den USA und Russland der drittgrößte Waffenexporteur weltweit. Rüstungsgüter im Wert von 7,86 Milliarden Euro gingen da über den Tisch. Vor allen Dingen an Saudi-Arabien, Algerien, Ägypten, Katar, die sind Kunden, also ein bisschen die Pulverfassregionen der Welt, muss man kritisch anmerken. Deutschland liegt dabei ca. 10% der Güter weltweit. Genau kann man das nicht sagen. Ja. Auch SIPRI kann das nur schätzen, denn es gibt einfach gar keine internationalen Standards zu so Angaben.
Bleiben wir noch ganz kurz bei diesem Export. Welchen Anteil am deutschen Gesamtexport, das haben wir vielleicht auch mal spannend, machen denn Rüstungsgüter?
Ja, das ist eher gering. Also insgesamt belaufen sich die deutschen Exporte auf um so 1.200 Milliarden Euro. Also zum Vergleich, Bekleidung exportieren wir Deutschen auch. Da kommen wir auf 15 Milliarden, also mehr als doppelt so viel wie Waffen, wenn da jetzt nicht Schutzwesten oder sowas mitgezählt werden.
SIPRI sagt also, die Waffenverkäufe und Dienstleistungen, die gehen weltweit zurück. Aber die Beobachtung machen die dort auch nicht mehr ganz so stark wie in den letzten Jahren. Lässt sich für Deutschland 2016 schon was sagen?
Ja, es gibt ja diesen Rüstungsexportbericht der Bundesregierung und der kommt immer so im September raus. Der spricht schon fürs erste Halbjahr 2016 von einem Rekordwert. 4 Milliarden Euro Ausfuhren allein in diesem Zeitraum. Im vorherigen Jahrzehnt wuchs die Sparte insgesamt um 5%, seit 2010 um jährlich 8%. Das ist also wirklich viel, viel stärker als der Rest der deutschen Industrie. Ne? Zahlreiche Krisenregionen, das heißt eben Profit. Manches Unternehmen verspricht zweistellige Wachstumsraten sogar. Und man steckt auch viel mehr Geld in die Forschung zum Beispiel. Wenn man das jetzt misst an der Bruttowertschöpfung, dann liegt das alles mit 20% Ausgaben für Forschung und Entwicklung in der Rüstungsindustrie sehr hoch. Durchschnitt der deutschen Wirtschaft ist nur 2%. Und das ist ja gerade die Argumentation der Rüstungsindustrie. Wir sind vielleicht ein bisschen kleiner, aber wir sind ein unglaublicher Innovationsmotor.
Weil natürlich oder vermutlich auch irgendwie die neue Waffe besser ist als die alte. Man hat ja bei dieser ganzen Geschichte auch immer sofort den Panzer vor Augen oder irgendwie die Waffe. Aber was darf man sich denn da so alles vorstellen, was da ja verkauft wird?
Ja, das sind eben nicht nur Waffen, das sind auch typische mittelständige Hidden Champions, so Weltmarktführer mit kleinen, feinen, ausgetüftelten Ideen, die dann auch keinen Stress durch Startups aus dem Silicon Valley kriegen. Ja, die garantieren dann eben regelmäßige Steuereinnahmen auch für Deutschland. Zum Beispiel so Spezialisierung wie Autopflug, eine Firma mit 40 Millionen Euro Umsatz, 250 Mitarbeiter, die machen sichere Sitze, auch für Panzer. Ne? Und fährt der dann über so eine Mine, dann hast du vielleicht eine höhere Überlebenschance. Oder der Großküchenbauer Theka hat eine Tochterfirma für Militärtanks, also für Wasser oder Benzin. Und die kriegen so einen bestimmten Anstrich und sind dann für den Radar fast unsichtbar. Oder Rolls-Royce, die haben eine Tochter, MTU Friedrichshafen. Die stellen unkaputtbare Dieselmotoren her und die sollen so viel schlucken können, dass Insider gerne witzeln, der läuft auch mit Frittenfett. Das sind halt Tüftler, ne? Und es ist auch Privatwirtschaft, nicht wie anderswo Staatbetrieb.
Das hört sich nach ziemlich vielen Zulieferern an und nach ziemlich vielen Einzelteilherstellern, also die da gerade mal irgendwie so den Sitz machen oder irgendwie den Wassertank.
Ja, ja, und das ist auch so ein bisschen das Erfolgskonzept der deutschen Rüstungsindustrie. Manche Länder haben nämlich sehr enge Beziehungen zu anderen Rüstungsgrößen, zum Beispiel zu Frankreich. Ne? Die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel, die bestellen da gerne die sogenannten Leclerc-Panzer, bauen in die dann aber deutsche Einzelteile ein.
Jetzt haben wir heute heftig über dieses Thema diskutiert, weil es natürlich auch ethisch Grenzen hat. Jetzt kann man sagen, okay, die Bundeswehr mit Waffen ausstatten für die Verteidigung ist eine Sache, die man vielleicht noch, die einem vielleicht noch durchgeht. Was man weniger verstehen kann, sind Rüstungsexporte. Kann man das denn der Waffenindustrie nicht verbieten?
Ja, das ist dann gar nicht so einfach, weil man sich natürlich fragen muss, was ist die Waffe und was ist Zivilschutz? Ne? Zum Beispiel bei diesen Wassertanks, das kann ja eine zivile Nutzung sein in Wüstengebieten. Und der Erfolg der deutschen Unternehmen ist es auch gerade, Militär und Zivil zu bedienen, also in einem Unternehmen beides zu machen. Beispiel Krauss-Maffei-Wegmann, das war mal nur ein Panzerbauer, der baut heute aber auch Schulungssysteme für Lkw. Also so zweigleisig fahren dann nur wenige sonst, und zwar wenige weltweit, zum Beispiel Boeing. Und dann gibt es ja noch die zivilen Helfer, zum Beispiel der Bundeswehr, ja, will man die auch verbieten? Zum Beispiel die Posttochter DHL, die wird übrigens in der Branche gerne schon mal genannt deutsche Heereslogistik.
Wie groß ist der Markt mit der Waffe und den militärischen Dienstleistungen in Deutschland? Pascal hat es versucht, für uns mal zusammenzurühren, recherchiert. Ganz lieben Dank. Das war die Redaktionskonferenz. Am Montagabend, die langen Beine mit Haaren dran, die verabschieden sich jetzt. Pascal Fischer und Thilo Jan. Wir hören uns morgen wieder. Schönen Abend euch.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.